Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell. Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Moment fühlt sich KI im Finanzsystem nicht wie ein Update, sondern eher wie ein Machtwechsel an. Agenten vergleichen Preise, wählen Zahlungsarten, priorisieren Risiken und stoßen Transaktionen an. Die Entscheidungen wandern vom Menschen ins System. Aber wie viel davon wollen wir eigentlich abgeben? Und wer trägt Verantwortung, wenn die Autonomie Realität wird? Genau deshalb bringen wir Banken, Fintechs, Payment-Anbieter und die Aufsicht an einen Tisch. Wir diskutieren, was AI-Native Finance wirklich bedeutet, wie sich Agentic Banking vom Frontend-Feature zum autonomen Finanz-OS entwickelt und wer den Checkout kontrolliert, wenn die KI einkauft. Wir wollen auf Risk, Fraud, Compliance in Echtzeit, auf die Bedeutung der Kundenschnittstelle und auf echte Vertrauensanker schauen. Es geht nicht um Demos, es geht um Entscheidungen und um die Standards, nach denen KI im Finanzsystem eingesetzt wird. Also, seid dabei am 18. Juni 26 in Hamburg. Alle Infos unter www.ki.exchange. Also kommt nicht, um zuzuschauen, kommt, um mitzuentscheiden und mitzudiskutieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Mein Name ist Dana Wondra und ja, wir sind mittendrin in unserer AML-Serie. In den ersten beiden Folgen haben wir das neue EU-AML-Regime eingeordnet. Wir haben mit Camillo und Sebastian darüber gesprochen, warum KYC künftig stärker als laufender Prozess gedacht werden muss. Und heute widmen wir uns einem Thema, das ist aktuell auch immer in den Nachrichten logischerweise auftaucht, Finanzsanktionen. Wenn man auf die geopolitische Lage schaut, ja, es wird schnell klar, Finanzsanktionen sind längst zu einem zentralen politischen Instrument geworden. Neue Maßnahmen gegen Russland, Diskussionen über Sanktionen gegen den Iran und der zunehmende Fokus auf Umgehungsstrukturen über Drittstaaten. Das zeigt, ja, wie dynamisch sich dieses Feld entwickelt und wie direkt geopolitische Entscheidungen heute auf die Praxis der Finanzbranche durchschlagen. Und ja, daher gehören für Banken und Zahlungsdienstleister Sanktionen heute zum täglichen Compliance-Geschäft. Und ich bin sehr froh, dass heute wieder Sebastian bei mir ist. Sebastian Glab, Rechtsanwalt und Partner von Enerton. Sebastian, wir widmen uns heute dem Thema und schauen da mal ein bisschen tiefer rein. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich.
Dann wollen wir direkt einsteigen. Wir haben ja nur unsere 20 Minuten, dann legen wir mal direkt los. Sebastian, Sanktionen, wie gerade im Intro schon gesagt, sind in den letzten Jahren zu einem zentralen geopolitischen Instrument geworden. Und für viele Verpflichtete fühlt sich das inzwischen an, ja, wie so eine Art Dauerlauf. Was hat sich denn aus deiner Sicht am stärksten verändert?
Ja, vielleicht, wenn man so ein bisschen die Historie sich anschaut, ist das Thema Sanktionen, und da müsste man sicherlich vielleicht auch ein Stück weiter einsteigen, was sind denn überhaupt Sanktionen, Embargo, Finanzsanktionen, Überbegriff Sanktionen, meines Erachtens nichts Neues, sondern wir haben Sanktionen, die Durchsetzung von wirtschaftlichen Interessen mittels Sanktionen ja schon seit vielen Jahren. Es gibt so etwas, insbesondere in Deutschland im Außenwirtschaftsgesetz sind diese Sanktionen bzw. ist das verortet. Gleichwohl, das hat es ja angesprochen, hat das eine besondere Lebhaftigkeit erfahren, das ganze Thema, spätestens, glaube ich, mit der Annexion der Krim, dem Krieg Russland-Ukraine oder aus russischer Diktion die Spezialoperationen, wie man dazu stehen mag. Ich glaube, seit 2014 auch mit besonderen Formen von Finanzsanktionen, mit der Vermeidung oder Unterbindung zur Verfügungstellung von frischer Liquidität, ja, so diese New Debt, was damals in 2014 eingeführt worden ist, hat das eine ganz besondere Brisanz erfahren. Und jetzt sicherlich mit dem, du hast es angesprochen, in den ersten zwei Folgen hatten wir über das AML-Paket gesprochen, über die Verordnung, diese Symbiose, jetzt auch die Eingliederung. Ich glaube, andersrum gesprochen, es hat sich nichts verändert. Ja? Es hat sich nichts verändert in Bezug auf grundsätzlich das Regelwerk, dass man Sanktionen, Finanzsanktionen, Embargos zu beachten hat. Aber ich glaube, die Öffentlichkeit hat mehr Teilhabe an diesem Thema und sicherlich auch nochmal, und das sollte man auch nicht vergessen, Reputationsschäden bei Nichtbefolgung von entsprechenden Regularien. Und so hatten wir es, das sollte man doch, glaube ich, meines Erachtens mal erwähnen, anders als wenn wir ums klassische Geldwäscherecht uns kümmern, dort redet man von Bußgeldern, sind wir im Ordnungswidrigkeitsrecht, sind wir bei den Verstößen gegen Sanktionen im Nebenstrafrecht, also Strafrecht. So, ich glaube, das ist auch so ein Thema, das sollte spätestens dann, sollte man Interesse haben, dass man nicht strafrechtlich in Erscheinung tritt. Also lange Rede, Monolog, grundsätzlich haben wir das schon seit vielen, vielen Jahren. Ja, spätestens, wenn wir an den Iran zurückdenken, Thema Sanktionen, Embargos, Finanzsanktionen. Aber die Öffentlichkeit, die Wirksamkeit und die Beachtung ist etwas ganz anderes, ja.
Trotzdem, viele verbinden Sanktionen immer noch so mit Abgleich von Listen. Was gehört denn aus deiner Sicht dazu, deswegen dazu, damit Sanktionen-Compliance wirklich belastbar wird oder ist?
Ja, also ich glaube, da triffst du so ein bisschen den wunden Punkt bei mir, so dieser Listenabgleich, vielleicht jetzt flapsig ausgedrückt, ist so ein bisschen was Stupides. Ja? Also ich hake da irgendetwas ab oder dattel da etwas ab. Ich glaube, das ergibt wenig Sinn. Da kann man zwar sagen, am Ende des Tages, ich habe die Liste abgeglichen und ich kann sagen, mein Vertragspartner oder meine Kunden oder der wirtschaftlich berechtigte wirtschaftliche Eigentümer oder irgendwelche Personen, die in meinem Dunstkreis sich bewegen, die sind nicht auf einer Liste zu finden, dann habe ich das abgehakt. Ich glaube, das ist so second best. Das ist auch ein bisschen so, wie es vielleicht in der Vergangenheit gewesen ist. Der eine oder andere macht das immer noch so. Ich sehe das eher als Teil des Risikomanagements, dass ich mir Gedanken mache, mit wem agiere ich denn? So, mit wem? Mit meinem Vertragspartner, mit dem wirtschaftlichen Eigentümer, mit dem Eigentümer, mit der auftretenden Person, mit den involvierten Parteien, mit dem Konzern, mit Gesellschaften, die in dem Konzern irgendwie eine Rolle übernehmen, tätig sind. Und ich mache eine ganzheitliche Betrachtung. Ich kann nicht isoliert irgendwie was abhaken, sondern ich muss mir Gedanken machen, mit wem agiere ich? Mit wem kontrahiere ich? Wer gehört noch dazu? Wer hat Einfluss? Habe ich irgendwie vielleicht eine strahlende Wirkung von irgendjemand, der dort involviert ist? Ich glaube, das ist der richtigere Ansatz, dass ich mir Gedanken mache aus einem Risikomanagement-Perspektive und nicht irgendwie stupide irgendwas abhake. Jetzt sicherlich könnte man von deiner Seite aus intervenieren und sagen, naja, das ist sicherlich eine Mammutaufgabe, wenn ich gerade in einem Großkonzern da jede Person, die irgendwie nur etwaig involviert sein könnte, dann gegen irgendwelche Sanktionslisten checken. Sicherlich, da auch das, man muss sich Gedanken machen, man muss sich eine Methodik überlegen, diese Methodik sicherlich dann auch beachten und einhalten, weil sonst macht meine Methodik, die ich mir ausgedacht habe, gewählt habe, keinen Sinn, wenn ich dann am Ende wieder gegen sie verstoße. Das heißt, ich brauche irgendwelche Thresholds, irgendwelche Schwellenwerte, ab wann ich mir bestimmte Personen anschaue. Sicherlich muss ich da irgendwo einen Abschlag machen. Ich kann mir nicht jeden mit 0,1% Beteiligung anschauen. Aber dieses, ja, jetzt wieder zurückzukommen, stupide Abhaken von Listen, ich glaube, das passt nicht. Schon gar nicht mit Excel oder so etwas. Bitte nein.
Ja, also die Sanktionen greifen viel tiefer in diese Geschäftsbeziehungen letztendlich ein, ne?
Exakt.
Du hast in Folge 2, glaube ich, war es, schon die Symbiose angesprochen. AML, Tourismus, Finanzierung, Finanzsanktionen, alles wächst zusammen. Wo sieht man diese Verzahnung in der Praxis aus deiner Sicht am deutlichsten?
Wo sieht man die Verzahnung am Oder ist sie offensichtlich, ich glaube, beim Fundament des Risikomanagements, in dem, und das Fundament stellt die Risikoanalyse dar. Ne? Eine Risikoanalyse, in der man sich erstmal Gedanken macht, welche Risiken habe ich, kommt von meinen Kunden, kommt von meinen Vertriebskanälen, von den Transaktionen, von den Ländern, in denen ich tätig bin. Und dann, und das ist, glaube ich, ein Stück weit auch revolvierend zu dem, was ich in der Folge 2 gesagt habe, wirklich systematisch zu unterscheiden, welche Risikoarten habe ich und nicht ein Mischmasch produzieren mit einem Gesinnungsaufsatz, in dem ich versuche, irgendwie der Terrorismusfinanzierung ist gleich Geldwäsche und ist auch gleich Finanzsanktion, sondern wirklich versuche, das aufzudröseln. Ja, du hattest diese drei, ich nenne es jetzt mal Silos angesprochen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, ganz unterschiedliche strafrechtliche Delikte. Also insofern passt das schon gar nicht. Und dann nehmen wir das Thema Finanzsanktionen, das kann man auch weiter ergänzen mit den sonstigen strafbaren Handlungen, vielleicht Geldtransferverordnung und so weiter und so fort. Und dass man versucht, diese Themen an sich auseinanderzudröseln, ist eine Sisyphus-Aufgabe, sicherlich, aber nicht am Ende zu sagen, na, also das Risiko Terrorismusfinanzierung ist gleich Geldwäsche, ist auch gleich Finanzsanktionen, nee, ist was anderes, ja, so dass man unterschiedlich mit ja, Eintrittswahrscheinlichkeiten, teilweise passt das überhaupt nicht bei im Rahmen der Geldwäsche, dass man ein Reputationsrisiko spricht und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist, das war die Frage gewesen, das Einfallstor beziehungsweise der erste Anstoß für das Thema Finanzsanktionen, nämlich die Risikoanalyse, dass ich mir Gedanken mache, welche Risiken resultieren eigentlich oder ergeben sich aus meiner Unternehmenstätigkeit.
Dennoch kann ich wahrscheinlich nicht eben in Silos denken, sondern muss das Komplex in der Verzahnung denken. Ne?
Genau, also das war vielleicht unglücklich von mir formuliert. Am Ende des Tages muss es ein Ergebnis geben, ein, wie heißt das Neudeutsch, Beratergerede, ganzheitlicher Ansatz, ja, so ganzheitliche Betrachtung. Es muss am Ende ein Ergebnis rauskommen, das sicherlich nicht dann am Ende, ja, dort und so weiter und so fort, haben wir ganz unterschiedliche Ergebnisse. Es muss ein Gesamtergebnis geben, aber um zum Gesamtergebnis zu kommen, muss ich sicherlich eine Silo-Betrachtung erstmal vornehmen, damit ich nicht von vornherein alles vermische und da so diesen methodischen Ansatz von abstraktem Risiko, dann risikomitigierenden Maßnahmen, Residualrisiko und so weiter und so fort, Kontrollhandlung, dass ich die je nach der Risikoart auch unterschiedlich aufbaue. Also dass die eine Kontrollhandlung für das eine Risiko mag vielleicht zielführend sein, aber nicht für das andere Risiko, um dies wiederum zu mitigieren. Das muss irgendwie passen. Am Ende des Tages bleibt es natürlich eine Gesamtrisikobewertung und sollte nicht Silo-Betrachtung sein. Gleichwohl, das, was man regelmäßig sieht, ist eine Risikoanalyse, in der dann mit den Begriffen einfach jongliert wird, alles zusammengemischt wird und dann weiß man eigentlich gar nicht mehr, um was man redet.
Das große Stichwort ist Umgehung, also Drittstaaten, komplexe Beteiligungsketten, Zwischenhändler. Was sind dann typische Muster oder Red Flags, bei denen Verpflichtete heute so besonders Achtung haben müssen und aufmerksam sein müssen?
Ja, das geht so ein bisschen in das Thema des Länderrisikos, dass ich mir Gedanken mache, mit welchen Ländern agiere ich, wenn ich Finanzierung mache, Güter verbracht werden in bestimmte Länder, ist das tatsächlich dann auch das Land, in dem das Gut final verbleibt? Ja, so eine Endverbleibserklärung beispielsweise, in dem man versucht herauszufinden beziehungsweise auch zu dokumentieren, dass man sich Gedanken gemacht hat, wo diese Güter denn tatsächlich hingehen sollen. Es gibt bestimmte Länder, die vielleicht berechtigt, unberechtigterweise so ein bisschen in der Grauzone sind, dass man sagt, das sind eigentlich nur Intermediäre. Aus diesen Ländern geht es dann nochmal in andere Länder weiter, die vielleicht dann auf einer Sanktionsliste sind, beziehungsweise deren Unternehmen auf irgendwelchen Sanktionslisten sind und insofern diese Umgehung der Finanzsanktionen erfolgen kann oder durch diese entsprechenden Staaten, die das eigentlich dann nur weiterleiten. So, und da muss man sich Gedanken machen, wenn ich eben mit diesen Vertragspartnern, Kunden beziehungsweise Ländern agiere, welche Mechanismen habe ich eigentlich, um ein Stück weit, ich werde es nie 100% herausfinden, ne? Das ist zu komplex, beziehungsweise da habe ich auch nicht die Möglichkeiten, aber dass ich doch in einer belastbaren Art und Weise für Dritte und für mich das Risiko erhebe und auch sozusagen manageable halte, wo diese Güter am Ende verbleiben oder der Endverbleib sein wird. Ja, das ist, glaube ich, das Thema der Umgehung. Sicherlich gibt es da sehr, sehr komplexe Strukturen, gerade auch wenn ich so an das dokumentäre Geschäft denke, wo am Ende des Tages sehr, sehr viele Parteien sind, wo beispielsweise eine Ware gelöscht wird, welche Schiffe wo sind. Also da kann man sich sehr, sehr, sehr viele Gedanken machen. Aber ich glaube, am Ende des Tages, jetzt wieder zurück, ganzheitlicher Ansatz. Ich muss mir Gedanken machen, mit wem kontrahiere ich, wer ist mein Vertragspartner und resultiert daraus ein entsprechendes Risiko.
Also die Zusammenhänge verstehen letztendlich. Wenn wir das jetzt auf den Zahlungsverkehr mal praktisch übersetzen, wo entstehen dann aktuell die größten operativen Spannungen im Banken und für Banken und Zahlungsdienstleister?
Gehen wir vielleicht zurück zu 2014, zu den Russland-Sanktionen, dass man sich zum ersten Mal Gedanken gemacht hat, was sind denn überhaupt die Zahlungswege? Wem stelle ich etwas zur Verfügung? In welcher Art und Weise ist vielleicht die sanktionierte Einheit, Person, natürlich juristische Person, der Begünstigte von entsprechender frischer Liquidität, dass ich mir Gedanken mache, dass ich weiß, anhand meiner Systeme, wo sind die Zahlungsströme, wer ist involviert, beziehungsweise wer ist in der Kette, in dieser Payment Chain überhaupt involviert, auf wen kann ich mich, das sicherlich untechnisch gesprochen, verlassen darf man sich nicht, gerade in unserer Regulatorik, ich muss selbst Maßnahmen ergreifen, um sozusagen, dass meine Geschäftspartner, von denen ich vielleicht Zahlungen bekomme, selbst die Mechanismen implementiert haben, die ich erwarte, die ich selbst implementiert habe. Ich glaube, das ist eine Herausforderung. Und gerade, wir hatten auch schon das letzte Mal über IT gesprochen, Monitoring, Screening-Tools. Ich glaube, all das, was in der Vergangenheit mit Excel-basierten Lösungen vielleicht noch möglich gewesen ist, davon sollte man sich einfach verabschieden. Ja? Ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Damit kann man wenig Auswertung machen. Da hat man immer das Problem mit der Revisionssicherheit bei Excel ist sowieso so eine Herausforderung. Darüber hinaus, wie die Interfaces, die Daten, wie werden sie eingespielt? Das sind, glaube ich, Sachen, die kann man mit Excel heutzutage nicht mehr hinbekommen. Und in Sachen Sanktionen, da hatten wir gar nicht drüber gesprochen. Ja, was sind denn überhaupt Sanktionen? Sanktionen, welche sind anwendbar? So anwendbar sicherlich für, nehme ich jetzt ein deutsches, europäisches Kreditinstitut oder Verpflichtete im Sinne vom Geldwäschegesetz, die in der EU belegen sind, für die die EU-Verordnungen anwendbar sind. Aber dann gibt es ja noch ganz andere Sanktionsregime, Frameworks beispielsweise, die aus den USA. Wie stelle ich mich dort auf? Wie werde ich im Einklang sein mit diesen US-Sanktionsvorschriften beispielsweise? Sind sie auf mich anwendbar und so weiter und so fort? Ich glaube, da muss man sich Gedanken machen. Da braucht man eine schriftlich fixierte Ordnung, die das gerade auch dokumentiert, welchen Ansatz ich gewählt habe. Also ich glaube, das ist ein abendfüllendes Thema, ja.
Und in dem Zusammenhang, du hast in der letzten Folge auch das Bild vom Superbeauftragten gezeichnet. Was steckt dahinter? Was meinst du, geht es eher so um Bündelung? Geht es um Bündelung von Zuständigkeiten?
Genau, also das hatte ich damit versucht zu adressieren, dass wir sicherlich jemand auf Führungsebene, allerdings dann auch mit der entsprechenden Know-how und Kompetenz auf der Leitungsebene, Geschäftsleiter, Vorstandsebene brauchen, aber eins und drunter operativ tätig, meinte ich jetzt als Superbeauftragten, jemand, der im Rahmen der Reporting-Wege abgeholt wird von den entsprechenden Abteilungsleitern oder Teamleitung, der ein Grundverständnis für das Thema Finanzsanktionen auch hat und nicht nur das Thema Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Thema sonstige strafbare Handlungen, Geldtransferverordnung, was man alles sich so vorstellen kann, aber jetzt auch das Thema Finanzsanktionen und dann eben idealerweise müsste man schauen, damit man nicht redundante Reporting-Wege generiert oder implementiert, wie war es denn in der Vergangenheit gewesen? Also ich hatte am Anfang unserer Session heute gesagt, das Außenwirtschaftsgesetz, das ist jetzt nichts Neues, ist Embargo, Sanktionen und ich gehe davon aus, dass man grundsätzlich diese Vorschriften kennt im Haus und umgesetzt hat, aber das hat vielleicht irgendjemand gemacht, vielleicht die Rechtsabteilung, vielleicht ein entsprechendes Referat oder Abteilung. Und jetzt hat man nochmal diesen eher präventiven Ansatz und im Rahmen der Geldwäscheprävention und dass man das miteinander verknüpft, dass man nicht redundante Reporting-Wege hat, aber der Superbeauftragte müsste zumindest aus einer präventiven Brille Ahnung haben und wissen, was an ihn zugeleitet wird und wie er damit umgeht, damit er am Ende des Tages sicherlich auch reporten kann an die Leitungsebene beziehungsweise das Risiko einschätzen kann. Ja.
Und wie groß ist da so die Schere der Praxis, wenn du das jetzt mal so in deiner Arbeit beobachtest?
Also ich glaube, die Schere, das Know-how ist grundsätzlich, würde ich schon sagen, vorhanden. Ja, sondern das mag sicherlich oft auch so ein bisschen juristisches Thema sein. Da ist vielleicht die Rechtsabteilung nochmal drin. Die anderen haken vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, historische Vorgehensweise, diese Listen eher ab. Das mag dann eine andere Abteilung sein. Ich glaube, die Symbiose, die Verzahnung von diesen Themengebieten, da ist noch Luft nach oben. Ja, also das hat noch nicht stattgefunden, sicherlich, weil das AML-Paket in der Gestalt auch noch nicht 100% live ist, da ist noch Luft nach oben. Es gibt natürlich auch Häuser, die haben das schon in der ganzen Zeit verknüpft, weil es sich auch schwer trennen lässt. Ja, so, das eine hat sicherlich wirklich harte Verknüpfungen mit dem anderen Thema, also Geldwäscheprävention, Listenabgleich und dann völlig isoliert das Thema Embargo-Sanktionen meines Erachtens nicht zielführend. Ja, insofern sehr zu begrüßen, die Symbiose, ja.
Wenn wir an Prüfungen denken, was ist denn heute aus deiner Sicht entscheidender? Also wenig Fehlalarme oder ein Prozess, der eben im Zweifel gut nachvollziehbar ist?
Oh, das ist natürlich so eine Gretchenfrage. Ich glaube, taktisch kann es natürlich nur die zweite Frage oder zweite Antwort auf die Frage sein. Also es kann nicht sein, dass ich von vornherein das Ergebnis vorgebe und sage, ich möchte möglichst wenig Alerts haben, ja, damit ich die handeln kann, sondern ich muss mir Gedanken machen, was sind die Regeln, welche Indizien möchte ich, welche Szenarien möchte ich sehen, die ich dann auch bewerte. So ausgehend von dieser Methodik brauche ich natürlich die entsprechenden Kapazitäten und Ressourcen, damit ich diese Alerts bearbeite. So, und insofern, da beißt sich natürlich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil wenn ich nicht die entsprechenden Ressourcen habe, dann werde ich natürlich einen Backlog generieren. Ja, ein Backlog, das heißt, ich werde Alerts haben, die unbearbeitet sind, in denen tendenziell irgendetwas Seltsames schlummern könnte, eine Unregelmäßigkeit, die ich vielleicht entsprechend zu reporten hätte. Das wird dann dazu führen, dass ich wieder eine Feststellung generiere, indem der Prüfer, Jahresabschlussprüfer oder die Innenrevision sagt, ja, das mag alles gut sein, wie das Monitoring und das entsprechende Screening aufgestellt ist, aber am Ende fehlen die Kappas und sie können es gar nicht bearbeiten. Das soll aber bitte nicht so verstanden sein, dass ich, weil ich die Kappas nicht habe, dann mache ich die Schrauben so eng, dass ich am Ende nie Alerts habe. Ja, also das kann es nicht sein. Wahrscheinlich ist der Mittelweg sicherlich der richtige, aber ich kann nicht von vornherein vorgeben, ich mache die Schrauben so eng, dass ich keine Alerts habe. Das kann es nicht sein. Es kann aber auch nicht sein, dass ich die Schleusen so weit öffne, dass ich alles sehe, was auch gar keinen Sinn ergibt und dann die Vision von Personen habe, die das am besten handeln. Das kann es auch nicht sein. Da hätte ich dann auch Verständnis für die Geschäftsleitung, für den Vorstand, beziehungsweise auch für den Prüfer, der sagt, nee, dieser Ansatz ist nicht zielführend.
Genau. Kommen wir mal zum Prüfer. Wie verändert sich aus deiner Sicht denn auch die Haftungs- oder Enforcement-Perspektive? Also müssen Unternehmen künftig mit strengeren Prüfungen und schärferem Erwartungsniveau rechnen, wenn Sanktionen betroffen sind?
Ja, wir haben ja in Deutschland derzeit oder auch in der Vergangenheit hatten wir so ein bisschen eine Zweiteilung gehabt. Wenn wir jetzt über das Thema Finanzsanktionen sprechen, da haben wir einmal das Thema der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, was üblicherweise so eine BaFin-Zuständigkeit ist. Was heißt üblicherweise, ist eine BaFin-Zuständigkeit. Dann haben wir das Thema Finanzsanktionen. Um dieses Thema kümmert sich originär die Bundesbank. So, und das wird auch zumindest mein Kenntnisstand erstmal so bleiben. In Bezug auf die Prüfung wird sich allerdings auch der Jahresabschlussprüfer und die interne Revision, damit auch ein Stück weit die BaFin, mehr Gedanken machen müssen nach dem Motto, wie ist denn die Prävention ausgestaltet? Welche Methodik hat man gewählt? Das heißt nicht, dass die Bundesbank mit den Prüfungen, die in der Vergangenheit es gegeben hat und auch fortlaufend gibt, auch in Zukunft geben wird, vorbeikommt und schaut, ja, wie ist denn, ist das Institut, ist derjenige, der hier in den Anwendungsbereich fällt, tatsächlich in Line mit der jeweiligen Verordnung? Und da kommen wir wieder zum Listenabgleich. Ist wirklich die Liste, die wir herausgegeben haben, die entsprechenden Merkblätter, sind die befolgt worden? Also insofern, da wird es eine gewisse Doppelzuständigkeit unverändert geben, also eigentlich keine Doppelzuständigkeit. Der eine kümmert sich mehr um die Prävention, die Bundesbank, dann wurden die Finanzsanktionen eingehalten, beziehungsweise dieser Listenabgleich. Aber dieser präventive Gedanke wird mehr im Fokus sein und insofern schließt sich der Kreis auch nochmal, die Risikoanalyse. Ja? Das Fundament des Ganzen, haben wir das Thema Finanzsanktionen auch in der Risikoanalyse und in der schriftlich fixierten Ordnung irgendwie abgebildet.
Also wenn ein Unternehmen heute merkt, ich bin noch sehr reaktiv bei den Sanktionen, das wäre sozusagen auch für dich so ein erster Schritt wahrscheinlich, um da Stabilität reinzubringen.
Genau, was ja immer so ein Slogan ist, wer schreibt, der bleibt. Ja, also man sollte sich zunächst mal Gedanken machen, wie ich denn wirklich schnellstmöglich ajour bin mit dem, was zukünftig kommen wird, mit dem AML-Paket. Wir hatten auch schon gesprochen von der Gap-Analyse, dass ich ein Projekt initiiere und sage, okay, das Thema Finanzsanktionen habe ich aus unterschiedlichen Gründen vielleicht noch nicht so auf dem Schirm, weil Zuständigkeiten sind nicht klar, wer macht etwas, die Risikoanalyse muss angepasst werden, die schriftlich fixierte Ordnung und so weiter und so fort, dass ich erstmal eruiere und analysiere, wo bin ich und dann die entsprechenden Maßnahmen ergreife, um dann idealerweise 2027 ajour zu sein. Ich glaube, das wäre der erste Schritt und wenn man da sich ja mit einem Projektplan hilft, ich glaube, das wäre der erste Schritt, würde auch, ist zum Beispiel aus Anforderungen an das Risikomanagement, die Mindestanforderungen sowieso erforderlich, dass ich mir mit dieser Thematik mich auseinandersetze. Ich glaube, das wird schon mal helfen, um dem Prüfer zumindest zu zeigen und auch natürlich dem Regulator zu zeigen, also der hat sicherlich noch Gaps wie alle anderen. Davon würde ich mal ausgehen. Nicht jeder hat schon alles auf dem Schirm. Das ist denen aber bewusst und sie haben Maßnahmen ergriffen und sie laufen nicht einfach ohne irgendeine Orientierung weiter und sondern die haben das wirklich, die haben eine Agenda, sie haben einen Plan. Ich glaube, das ist die Message, die man rüberbringen muss und dadurch, das würde man dokumentieren, indem man so ein Projekt initiiert.
Dann, lass uns noch zum Abschluss noch mal einen Blick nach vorne werfen. Also wenn wir jetzt ein paar Jahre auf oder weiß ich, 15 Jahren, 5 bis 10 Jahren auf diese Phase zurückblicken, was wird denn aus deiner Sicht die größte Veränderung im Zusammenspiel von AML und Sanktionen gewesen sein?
Meine Hoffnung, und das hatte ich auch versucht zu kommunizieren, ist, dass man wegkommt, ich hatte, glaube ich, stupide Tätigkeit gesagt, ja, sondern einen stupiden Abgleich von Listen, sondern dass man dass es ein Paradigmenwechsel ist, dass man eine neue Zeit eingeläutet hat, indem man diesen auch wieder revolvierend, diesen ganzheitlichen Ansatz verwendet und eben versucht, die Geschäftsbeziehung ganzheitlich zu betrachten und nicht irgendwie isoliert, ohne dass die eine Abteilung mit der anderen oder das eine Thema mit dem anderen irgendwie verknüpft ist, Listen abzuhaken und der andere macht die Geldwäscheprävention, da kommt ein ganz anderes Thema, ganz anderes Ergebnis raus, sondern dass man wirklich am Ende des Tages eine Risikobeurteilung vornimmt, die unterschiedliche Facetten betrachtet und weg von irgendwelchen Excel-basierten Listen, die am Ende des Tages Wen können die zufriedenstellen? Ich glaube, nicht mal den Prüfer heutzutage, ganz im Gegenteil, sondern der erwartet auch mehr. Das war vielleicht in der Vergangenheit richtig. Das erhoffe ich mir, dass man rückblickend in dem Jahr, was du sagtest, auf 2026, 2025, 2027 schaut und sagt, da hat sich was getan. Da hat man wirklich zielführend etwas geändert und nicht irgendwelche Kosmetik, die am Ende des Tages in der Sache einen nicht weiterbringen. Das erhoffe ich mir, ja.
Sebastian, unsere 20 Minuten sind schon rum. Wir sind aber mit unserer AML-Serie noch nicht durch. Haben wir noch eine Folge, zwei Folgen?
Ich glaube, wir haben noch zwei Folgen.
Zwei Folgen. Was erwartet uns in der nächsten Folge?
Was erwartet uns? Ich glaube insgesamt, dass wir nochmal Revue passieren lassen, was auf uns zukommt, neben der Geldwäsche und der Finanzsanktion, dass man versucht, einen pragmatischen, methodischen Ansatz zu wählen, dass man die Gaps nochmal aufzeigt und dass man auch ein Stück weit Hilfestellung geben kann, zumindest das, was ich vielleicht empfehlen kann, um gerüstet zu sein, um besser durch Prüfungen zu kommen und idealerweise einen tatsächlichen Mehrwert zu generieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dann dürft ihr euch also auf die nächsten ein oder zwei Folgen freuen. Wir danken erstmal fürs Zuhören und sagen Tschüss bis zur nächsten Folge von Alles Legal, Fintech Recht Kompakt.
Dankeschön. Tschüss.